Gesundbar. Ein Podcast der Selbsthilfe Kiebel Staumann. Selbsthilfeaktiven möchten wir eine Stimme geben, denn sie sind echte Expertinnen an der Basis. Ein beeindruckendes Ehrenamt aus eigener Betroffenheit. Lebensmutig sind sie durch schwierige Zeiten gegangen, um ihre Gesundheit und Lebensqualität bestmöglich zurückzugewinnen. Jede Menge Erfahrung, interessante Erlebnisse, wichtige Informationen, Tipps und so manchen Trick haben sie im Gepäck. Also lasst uns Ideen teilen, Netzwerke aufbauen, miteinander lachen und aktiv sein, Neues ausprobieren und wohlfühlen, denn gemeinsam geht einfach vieles leichter. Das ist Selbsthilfe pur. Offen für alle, die Rat suchen, zeitnah immer da, unbürokratisch und auf Wunsch auch anonym. So manchen Schatz gibt es in der Selbsthilfe noch zu entdecken. Kommt doch einfach mit und lasst euch in den Episoden unserer Gesundbar überraschen. Die natürliche Vielfalt der menschlichen Gehirnfunktionen und deren Unterschiede in der Art und Weise, wie Menschen denken, lernen und interagieren, wird als Neurodiversität bezeichnet. Also ein Konzept, das neurologische Unterschiede nicht als Defizite oder gar Erkrankungen betrachtet, sondern als natürliche Varianten der menschlichen Entwicklung. Unsere Themen sind heute neurodiverse Lebenswelten, digitale und lokale Selbsthilfegruppen und warum es so wichtig ist, dafür Möglichkeiten für Austausch und Verständnis zu schaffen. Und ich begrüße ganz herzlich Nicole vom Wohnzimmer Neurodivers e.V. Ich freue mich sehr, dass du heute in unserem Podcast mitwirken möchtest. Was verbirgt sich denn hinter Wohnzimmer Neurodivers?
Ja, hallo erstmal. Also ich freue mich auch sehr, sehr über die Einladung und über die Möglichkeit, unser Wohnzimmer vorzustellen. Das Wohnzimmer Neurodivers ist eine Selbsthilfeorganisation auf Bundesebene für Neurodivergente, und zwar hauptsächlich für Menschen, für die Autismus und oder ADHS ein Thema ist. Selbsthilfeorganisationen an sich haben ja eben die Aufgabe, Menschen miteinander zu vernetzen und auch Selbsthilfegruppen zu begleiten, denen quasi ein Dach zu geben.
Euch gibt es ja noch gar nicht so lange und in der Kürze dieser Zeit seid ihr in eurem Angebot so vielfältig geworden. Wie habt ihr das denn geschafft?
Also ich selbst und auch andere, die aktiv sind im Wohnzimmer Neurodivers, wir waren schon vorher in der Selbsthilfe aktiv. Aber das Wohnzimmer Neurodivers, auch mit dem Namen, gibt es quasi seit einem Jahr ungefähr, seit Mai 2024. Wir haben aber gestartet als Selbsthilfegruppe, und zwar eine digitale Selbsthilfegruppe. Hatten aber von Beginn an den Wunsch, Menschen zu vernetzen.
Digital ist das natürlich bundesweit wunderbar möglich. Und das Interesse war, glaube ich, auch sofort recht groß, oder?
Ja, genau. Wir waren eigentlich von Anfang an bundesweit, wobei wir ja als Regionalgruppe, wenn es um die Förderung geht und um den Platz, werden ja auch digitale Gruppen eigentlich genauso behandelt wie Regionalgruppen. Das war noch nicht so lange her, da hatte ich das überhaupt herausgefunden, dass auch digitale Gruppen, die sich online treffen, auch gefördert werden, genauso wie Treffen, die sich in einer Stadt in einem Schulkreis treffen. Und so ist die Idee entstanden, da auch sowas draus machen zu können, ja.
Also war quasi die Förderung für euch ein entscheidender Impuls, sich zu trauen, loszulegen und größer zu werden. Denn ihr hattet auch eine Menge Ideen.
Ja, also es ist eigentlich so aus dem Bedarf heraus entstanden. Da muss ich gerade ein bisschen zurückrudern. Also meine eigene Selbsthilfegeschichte. Also ich war selber aktiv in einem Internetforum, also wo es um schriftlichen Austausch geht. Bin da auch ziemlich schnell so in die Peer-Beratung rein und gleichzeitig auch hier lokal in Stuttgart in einer regionalen ADHS-Selbsthilfegruppe.
Du hast also in der Selbsthilfe schon einige Erfahrungen sammeln können.
Ja, seit 3 Jahren oder so. Ich war schon mal aktiv in der Selbsthilfe, beziehungsweise als Teilnehmerin, ne, als ich meine eigene Diagnose noch nicht so lange hatte. Und das war 2003, 2004. Da gab es auch nur überhaupt ganz wenige Selbsthilfegruppe für erwachsene Betroffene, dann schon eher noch für Eltern von Kindern.
Magst du uns in deine eigene Diagnose ein paar Einblicke geben?
Das kann ich machen. Also ich habe eine ADHS-Diagnose und die Diagnose habe ich bekommen mit 27 Jahren. Also das war ungefähr 2003 und selbst heute ist es ja oft schwierig für Erwachsene überhaupt darauf zu kommen. Die medizinische Versorgung ist da recht schwierig immer noch. Oft kommt es erstmal zu vielen anderen Diagnosen, die eigentlich eine Folge von dem unentdeckten ADHS oder Autismus sind.
Was sind das zum Beispiel für Folgen?
Also zum Beispiel Depressionen, Burnout, was ist ADHS? Ich mag immer ganz gerne die Modelle von dem Psychiater Heiner Lachenmeier aus der Schweiz. Der spricht von diesem Filtermodell. Also man hat einfach offenere Reizfilter und ein sogenannter neurotypischer Mensch, wenn es den denn überhaupt gibt, der hat dann automatische Vorfilter. Das heißt, man nimmt eine Situation wahr oder muss eine Entscheidung treffen, sitzt im Restaurant, Pizza oder Nudeln, dann hat der 6 Vorfilter und dann kommen nur noch wenige Auswahlmöglichkeiten an. Und ein Mensch mit ADHS, der hat diese Vorfilter nicht und der sieht dann hunderttausende Möglichkeiten und den Wald vor Bäumen nicht, ne? Da geht dann immer sofort ein ganzer Gedankenbaum raus. Das hat Vor- und Nachteile, diese Art und Weise zu funktionieren. Das kostet aber mehr Energie. Und zwar einmal auf der kognitiven Ebene, ne? Ist wie so ein Computer, der einfach mehr Daten verarbeiten muss. Und dann aber, das war mir auch lange nicht bewusst, wenn ich länger brauche, um etwas zu erfassen, weil mein Arbeitsspeicher länger arbeiten muss, dann stehe ich ja erstmal im Nebel und fühle mich unsicher. Und wenn ich nicht weiß, dass ich anders bin als die anderen, dann macht das Angst. Ganz genauso wie wenn man mit dem Auto durch die Gegend fährt und der Scheibenwischer tut nicht und es ist verschwommen. Das macht Unsicherheit und das fühlt sich für den Körper an wie Angst.
Dich nicht entscheiden zu können in einem Zeitfenster, was so allgemein üblich ist, macht dir Angst? Habe ich das richtig verstanden?
So kann man das gar nicht sagen, das macht mir Angst, sondern es ist einfach dieses subjektive Gefühl in dem Moment, wenn ich gar keine Entscheidung treffen kann. Das ist eigentlich keine Angst, sondern Unsicherheit und diese, weil ich im Nebel bin, ne? Und diese Unsicherheit wird aber vom Körper wie eine Angst wahrgenommen. Das Kognitive, die Beurteilung setzt sich dann quasi erst danach da drauf, ne? Das kostet Energie, dieses kurz im Nebel stehen. Das kostet einmal kognitiv, kann man sich ja vorstellen, der Rechner muss mehr arbeiten. Aber das Emotionale kostet eigentlich noch viel mehr Energie als die kognitive Zusatzarbeit.
Wie nimmt denn deine Umwelt das wahr, wenn du im Nebel stehst? Merken die das überhaupt?
Nee, das nehmen die nicht wahr. Die nehmen höchstens wahr, dass ich mich verzettel. Das nimmt man nicht wahr, weil das ja auch nicht auffällt. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Das kostet aber insgesamt mehr Energie. So muss man, wenn man in einer neurotypischen Welt lebt, die ja hauptsächlich auf Menschen ausgerichtet ist, die eben ein bisschen eine andere Funktionsweise haben. Ich finde auch den Vergleich mit der Brille ganz gut, ne? Wenn ich kurzsichtig bin und ich setze eine Brille auf, die Neurotypischen haben immer eine Brille auf und haben eine klare Sicht, dann brauche ich einfach mehr Energie. Dann muss ich viel kompensieren. Also das führt dann zu einer Erschöpfung oder zu einem Versagen. Und das kann dann zu einem Burnout, zu einer Depression führen oder auch zu vielen somatischen Erkrankungen, ja, zu einer Stimmungslabilität, ja, zu Beziehungsschwierigkeiten. Wir sprechen ja oft von Maskieren, ja, durch diese Kompensation fällt das oft eben lange nicht auf, weil die Verhaltensweisen, die sogenannten Symptome von ADHS, die sieht man bei anderen Menschen auch, nur eben nicht in der Ausprägung.
Ich bekomme langsam eine Vorstellung davon, wie anstrengend ein Leben mit ADHS sein kann, da so viel mehr an Energie für alltägliche Prozesse eben aufgebracht werden muss.
Das ist richtig. Und wenn man das aber nicht weiß, ja, also bis zu meiner Diagnose oder auch bei vielen anderen, das ist ja quasi wie eine unsichtbare Behinderung. Man kommt auch selber nicht auf die Idee, dass man anders funktioniert als die anderen und dass es für einen selber anstrengender ist als für die anderen. Und das führt oft zu einer negativen eigenen Bewertung. Weil Dinge, die für andere selbstverständlich sind, keine Anstrengung kosten. Da fühlt man sich dann schnell faul und wird auch oft von außen, es geht ja in der Kindheit los, in der Schule, auch so bewertet, ja, dass man nicht richtig ist. Man strengt sich wahnsinnig an, muss viel mehr leisten eigentlich als die anderen und kriegt aber dauernd noch einen auf den Deckel und negatives Feedback.
Du hast deine Diagnose ADHS sehr spät bekommen.
Ich war 27, genau. Also jedenfalls nicht als Kind, ne? Und das ist ja aber heute immer noch so. Also wir haben ganz viele Leute in der Selbsthilfe auch, die erst über 50 und 60 und 70 noch sind und die Diagnose bekommen.
Das ist auch meine Erfahrung in der Beratung. Denn ich bekomme häufig Anfragen von Erwachsenen, die meinen, von ADHS betroffen zu sein und nur ganz, ganz schwer spezielle Beratung oder auch Medizinerinnen finden, die eine ADHS-Diagnostik durchführen. Und all diese Menschen können nun bei euch recht unkompliziert spezifische Unterstützung bekommen. Richtig toll.
So, unsere Zielgruppe sind ja nicht nur die Erwachsenen, sondern tatsächlich auch Eltern von Kindern und Angehörige, Partner, also das gesamte Umherum.
Sag mal, wie hängt ADHS und Autismus zusammen?
Das weiß man noch nicht so ganz genau. Vieles überschneidet sich von ADHS und Autismus. Und es ist aber noch relativ neu, dass man überhaupt beide Diagnosen parallel haben kann. Ich glaube, bis 2013 war es überhaupt nicht möglich, beides zu diagnostizieren. Da hat es geheißen, das eine schließt das andere aus. Kann ich auch von mir selber widersprechen. Ich bin ganz lange, obwohl ich mich ja schon so lange mit dem Thema ADHS beschäftigt habe und ADHSer neigen dazu, wenn es sich dann für ein Thema interessieren, dann wirklich mit dem Hyperfokus sich sehr intensiv damit auseinanderzusetzen, habe ich ein völlig falsches Bild, also dieses stereotype Bild von Autismus gehabt und hätte mich da nie mit identifiziert, ja, oder hätte nie gedacht, das könnte ein Thema für mich sein.
Liebe Nicole, ich danke dir für diesen kleinen Ausflug in die Lebenswelten der Menschen, die von ADHS und oder Autismus betroffen sind. Und dies zeigt eben auch ganz deutlich, wie wichtig es ist, neue Möglichkeiten für den Austausch zu schaffen und eine bundesweite Vernetzung zu ermöglichen. Und wenn ich mir dann anschaue, was ihr innerhalb eines Jahres geschafft habt, dann kann ich nur sagen, ganz, ganz großartig, denn euer Hilfeangebot umfasst mittlerweile spezifische digitale und lokale Selbsthilfegruppen, Spaziergänge, themenorientierte Webinare und auch Workshops. Was war denn der Motor dafür, dass ihr in so eine wundervolle Entwicklung gegangen seid?
Also der Motor war tatsächlich der wahrgenommene Bedarf. Also ich hatte ja Erfahrung sowohl in einem schriftlichen Austausch als auch in der lokalen Selbsthilfe. Und dann war es aber auch so, dass die lokale Selbsthilfegruppe vor Ort, die hatte so eine Messenger-Gruppe, die aber inoffiziell war. Und ich war damals noch keine Gruppenleitung oder so. Und ich habe dann den Gruppenleiter gefragt, warum man das denn nicht offiziell machen kann, weil das doch so wichtig ist. Also ich habe fast den Eindruck gehabt, das ist teilweise wichtiger als die Treffen. Beides gehört einfach zusammen, dass man Treffen hat, wo man sich persönlich sieht und dann aber auch sich schriftlich miteinander austauschen kann, ne? Wenn man eine Frage hat. Das hat mir gefehlt. Und da hieß es, aus datenschutzrechtlichen Gründen könnte man das nicht umsetzen. Das war der Motor dahinter. Ganz großes Bedürfnis, also auch offiziell dafür zu sorgen, dass das möglich ist, dass man das nutzen kann. Und das Zweite war, dass es keine Selbsthilfegruppen gab, für Menschen, die von ADHS und Autismus betroffen sind. Und da habe ich dann selber auch so ein bisschen erlebt, als mir das bewusst geworden ist, dass Autismus für mich auch ein Thema sein könnte, habe ich dann gemerkt, ich muss mich entscheiden. Ich kann entweder in eine ADHS-Gruppe gehen oder in eine Autismus-Gruppe. Und dann ist es wieder so, dass ich mich nicht ganz richtig fühle, egal wo ich hingehe. Und das ist ja das Dilemma schon mein ganzes Leben. Und das war für mich nicht stimmig, ne? Und das ist ein bisschen auch was Typisches, gerade für neurodivergente Menschen. Für die ADHS, wir haben ja auch so einen großen Gerechtigkeitssinn, wenn irgendwas nicht richtig ist. Und die Autistinnen, die verbeißen sich dann und beides ist, glaube ich, so ein bisschen passiert. Das konnte ich so nicht stehen lassen, ne? Und andere um mich herum eben auch nicht. Das war der Motor dahinter.
Und Ende Mai habt ihr ein großes Event veranstaltet. Ihr habt es Selbsthilfe-Festival genannt. Ein Spektakel für neurodivergente Menschen. Und allein diese Bezeichnung zeigt einfach schon, wie viel Energie und Begeisterung von euch da drin steckt. Dieses Event war ja ganz anders geplant, ne? Das sollte eigentlich in Präsenz auf einem Hof stattfinden. Und aus organisatorischen Gründen musste dieses Spektakel dann digital stattfinden. Ich fand es gar nicht schlecht. Und die Nachfrage war dann auch riesig. Und ihr habt ein Programm gehabt, was eigentlich umfangreicher gar nicht hätte sein können. Magst du mal ein paar Eindrücke von diesem Festival erzählen?
Die Idee zum Festival ist tatsächlich entstanden, als ich mal in einem anderen Podcast eingeladen war. Und da ist dann für mich dann auch der Impuls zu zeigen, was eine Selbsthilfegruppe auf die Beine stellen kann. Ja? Und eben ein Festival, das war ein bisschen ein Dilemma. Nämlich zum einen, dass es für viele Leute nicht erreichbar war. Und dann ist es ja so, dass gerade Neurodivergente, vor allen Dingen Menschen im autistischen Spektrum, ja oft ein Problem haben mit Festival und Autismus, ist ja so ein bisschen auch ein Widerspruch. Mit vielen Menschen und vielen Eindrücken ist das dann nicht ganz so barrierefrei, ne? Aber letztendlich ist das dann ins Wasser gefallen, nachdem wir da schon viel geplant und Energie reingeschickt haben. Wir waren dann erst sehr enttäuscht. Und am Ende waren wir jetzt aber sehr froh, dass wir es auch digital gemacht haben, weil es eine ganz tolle Erfahrung war und wir eben auch so noch sehr, sehr viel mehr Menschen erreichen konnten. Und das waren aber 3 volle Tage. Und das war schon quasi ein Vortrag nach dem anderen. Und so ein bisschen auch für uns ein Marathon. Eindrücke von dem Festival. Ja, also das war einfach sehr, sehr geballt. Und wir haben sehr, sehr viele Menschen erreicht und waren da auch selber überrascht einfach, wie viele Menschen daran teilgenommen haben und auch was für tolle Referentinnen und Inhalte dabei waren. Wir haben das ja so gestaltet, dass wir moderiert haben. Also wir haben zu zweit moderiert und es gab immer eine Referentin, einen Referenten, der den Vortrag gehalten hat. Und wir haben die Fragen gemanagt. Also es gab einen Chat und die Teilnehmer konnten nur Moderatoren anschreiben. Und diese ganze Kommunikation haben wir ja mitbekommen. Und zwar eben auch ganz viele Menschen haben sich gefreut, haben sich bedankt, haben geweint. Ganz viele schicksalhafte Geschichten sind da aufgetaucht. Ja, das war sehr emotional auf jeden Fall auch.
Was war für dich das Highlight auf eurem Festival? Gab es da etwas, was du als ganz besonders empfunden hast?
Oh, das ist so ein Highlight, das kann ich gar nicht so sagen.
Es gab ganz bestimmt viele Highlights, oder?
Ja, also es gab viele. Das war überhaupt das, was mich auch so sehr beeindruckt hat. Damit habe ich selber gar nicht gerechnet, dass das alles so, ja, mich so tief berührt und mich so sehr beeindruckt hat. Von den Themen her war wirklich jeder Vortrag toll. Also mir ging es manchmal selber so, weil ich ja immer mit in die Moderation mit eingebunden war, dass ich dem Inhalt nicht gar nicht so folgen konnte und vielleicht hätte ich dann auf die Fragen eingegangen bin, auf den Chat. Also das war dann schon auch ein Stress, kann man ganz klar sagen. Und trotzdem war es aber sehr positiv, weil einfach diese ganze Energie so positiv war. Also ich kann es gar nicht als einzelnes Highlight da ausmachen. Ne?
Das sagt eigentlich schon alles, wenn die Energie so positiv war. Was schätzt du? Wie viele Menschen habt ihr erreicht?
Bei den einzelnen Vorträgen waren immer so zwischen 100 und 200 Personen.
Wow.
Das war ja tatsächlich ein verlängertes Wochenende mit ganz tollem Wetter, wo mit Sicherheit viele Menschen und Familien was anderes vorhatten, als da zu Hause einem Online-Event zu folgen. Wir haben es aufgezeichnet und haben dann auch gemerkt, wie wichtig diese Aufzeichnungen sind, ja, weil da ja auch sehr, sehr viele Menschen dann davon noch profitiert haben. Aber insgesamt haben wir auch schon im Vorfeld mit dieser Öffentlichkeitsarbeit sehr, sehr viele Menschen erreicht. Und die sind dadurch auf uns aufmerksam geworden. Und das ist ja eigentlich auch das Tolle. Wir haben Menschen dadurch, was ja eigentlich unser Wunsch, unser Antrieb ist, vernetzt in ganz Deutschland. Und das war auch so ein bisschen erst die Traurigkeit, dass jetzt mal keine Veranstaltung in Präsenz, wo sich Leute treffen können, stattfindet. Aber ich muss sagen, wir haben eigentlich durch die digitale Veranstaltung dafür gesorgt, dass sich viel, viel mehr Menschen treffen können, ne? Weil dadurch jetzt auch wieder lokale Treffen entstanden sind, Spaziergänge und überhaupt durch diese ganze Öffentlichkeitsarbeit für das Event, die Leute darauf aufmerksam gemacht worden sind und eben auch von der Infrastruktur, die wir ja schon bieten, profitieren. Vieles ging dann über die sozialen Medien auch. Unser Instagram-Kanal, wir hatten, glaube ich, 700 oder 800 Follower und jetzt haben wir über 3000.
Ja, Wahnsinn.
Und das war hauptsächlich durch dieses Event, aber auch durch die Referentinnen, die wir da eingeladen haben.
Ich glaube, dass ihr auf dem Weg seid, mit Wohnzimmer Neurodivers eine große Lücke zu füllen, denn das zeigt der Bedarf nach Austausch und Unterstützung zu spezifischen Themen ganz deutlich.
Ja, das war auch so ein bisschen der Punkt. Also ich bin ja hier auch aktiv gewesen in der lokalen Selbsthilfe und dass die medizinische Versorgung leider, es da einfach zu wenig Angebote gibt, kommen die Leute natürlich verstärkt in die Selbsthilfegruppen zu diesen Themen. Und diese sind alle, wie wahrscheinlich in anderen Bereichen der Selbsthilfe auch, völlig überlastet, ne? Weil es immer noch schwierig ist, Aktive zu finden. Ist ja klar, die Leute kommen in die Selbsthilfe, weil sie selber ein Problem haben, einen Bedarf haben, nicht mehr weiter wissen und dann eine Selbsthilfegruppe zu gründen, ist mit einer Aufgabe, mit einer Verantwortung verbunden. Das kostet erstmal Energie. Das sind Barrieren. Und unsere Selbsthilfegruppen allein hier in Stuttgart, das war nicht mehr zu managen. Wir waren schon sehr, sehr gut aufgestellt und haben sehr viele Aktive. Aber wir konnten die Leute nicht aufnehmen, die sich da bei uns gemeldet haben. Ne? Oder zumindest hatten wir dann keinen angenehmen Rahmen mehr. Und da ist dann die Idee auch aufgeploppt, dass Menschen sich eben durch das Digitale, dass man sich auf der Plattform finden kann, sich dann vernetzen kann. Und da entstand auch die Idee mit dem Spaziergang, weil sich zu einem Spaziergang zu verabreden, ist einfacher, als einen Gruppenraum zu mieten.
Na klar, wenn man sich dann zum Spaziergang gefunden hat, gut miteinander im Kontakt ist, entstehen bestimmt bestimmt auch Selbsthilfegruppen, die sich dann regelmäßig treffen. Und bei der Raumsuche unterstützen ja auch wir Selbsthilfekontaktstellen immer gerne.
Genau, viele Gruppen konnten so entstehen, ne? Aber die Leute müssen sich erstmal finden, miteinander in Kontakt kommen. Und dafür ist eben dieser schriftliche Raum für Austausch. Also wir haben ja so eine Web-App, die man auch am Handy installieren kann, nur nicht über den App Store, muss ich immer dazu sagen, sonst suchen die Leute das im App Store.
Ja.
Das war auch so ein Bedarf. Wir brauchen eine Software, eine App, die datenschutzfreundlich ist und aber ein bisschen komplexer ist als eine WhatsApp-Gruppe oder etwas Ähnliches, weil man sich da auch dann so schnell verliert. Und wir hatten kein Geld natürlich. Wir haben ja alles ehrenamtlich erstmal gemacht und ohne Mittel. Und so haben wir dann eine Open-Source-Software gefunden und die war aber sehr wichtig, um sich überhaupt erstmal zu finden.
Ist euch das überhaupt bewusst, was ihr in der Selbsthilfe für einen Riesenschub wirklich in kurzer Zeit geleistet habt? Die Situation für neurodivergente Menschen durch Vernetzung, Austausch und Information enorm zu verbessern? Ich habe auf eurer Website gesehen, dass ihr in diesem ersten Jahr ganz wenig Förderung bekommen habt. Und ihr habt trotzdem eure Energie mit Begeisterung investiert, möglicherweise selbst auch Kosten gehabt, Menschen gefunden, die euch gerne unterstützt haben und auch Referenten vielleicht, die unentgeltlich einen Vortrag beim Festival gehalten haben und. Dafür ein ganz, ganz großes Lob und natürlich ein herzliches Dankeschön an alle, die bei euch mitwirken und so diese wunderbare Entwicklung einfach möglich machen. Also Ratsuchenden, ob Betroffene oder Angehörige, empfehle ich auch immer, sich bei euch auf der Website mal die Angebotspalette anzuschauen, um an dieser bundesweiten Vernetzung teilzuhaben. Und vielleicht entwickelt sich auch irgendetwas mal in Präsenz in unserem Kreis Dormann.
Ja.
Und eure Web-App ist natürlich für die Vernetzung richtig klasse, weil dort datenschutzkonform Begegnung und Austausch mit gesundheitsbezogenen Daten gelebt werden kann.
Genau, und das war auch der Bedarf, der auch dahinter gesteckt ist, ne? Also das war das Erste, was wir machen wollten. Diese Web-App, WhatsApp darf man nicht benutzen, zu Recht. Dann brauchen wir aber eine datenschutzfreundliche Alternative, ne? Und nicht einfach sagen, okay, das machen wir nicht. Also das konnten wir so nicht stehen lassen. Und daraus ist diese wahnsinnige Energie entstanden, auch mit ein paar verrückten ADHS-Lehrerinnen. Ja.
Toll. Welche Herausforderungen bzw. Chancen siehst du in der Selbsthilfe für neurodivergente Menschen?
Finde ich aber gut, dass du das sagst, weil das oft verwechselt wird oder teilweise auch synonym verwendet wird.
Das ist wichtig. Erklär doch bitte einmal den Unterschied.
Unser Verein heißt ja auch Wohnzimmer neurodivers und nicht Wohnzimmer neurodivergent. Neurodiversität ist das Gesamtkonzept, alle Menschen fallen darunter, ne? Weil jedes Gehirn funktioniert ein bisschen anders. Es gibt keine zwei gleichen Gehirne. Und neurodivergent sind Menschen, die eine Funktionsweise des Gehirns haben, die nicht dem Durchschnitt entsprechen, die halt ein bisschen anders funktionieren. Und die sind nicht besser oder schlechter, sondern einfach eben anders. Neurodivergenz umfasst ja auch noch mehr als ADHS und Autismus. Unser Fokus liegt aber darauf, weil in der gesundheitlich geförderten Selbsthilfe geht es ja auch immer um eine Diagnose. Das ist auch ein großes Thema. Ist ADHS eine Erkrankung oder nicht? Wir empfinden das nicht so. Wir brauchen aber diesen Diagnosebegriff, um behandelt zu werden. Und tatsächlich ist es immer erst dann eine Erkrankung, wenn ein Leidensdruck entsteht. Und wenn man nicht weiß, dass man anders funktioniert als die anderen, ne, ich finde auch immer so den Vergleich ganz gut, man ist eigentlich ein buntes Zebra, denkt aber, man ist ein Pferd, weil man in einer Pferdeherde lebt, dann wird man krank, weil das nicht artgerecht ist. Ne? Und so ist dann der Krankheitsbegriff wieder richtig. Aber wir waren bei den Herausforderungen. Dann ist es auch so, dass neurodivergente Menschen oft Sprache in Bildern viel, viel besser verstehen. Mir selber hilft das immer sehr, ne? Und ich habe mich ja tatsächlich gefühlt, ich dachte, ich bin ein Pferd, aber halt eins, was nicht ganz richtig ist. Was immer schlechter ist als die anderen scheinbar, ja, nicht fertig wird oder teilweise viel zu schnell dann wieder ist oder viel zu unordentlich.
Andererseits erlebe ich bei Menschen mit ADHS und oder Autismus immer auch Kompetenzen, die besonders ausgeprägt geprägt sind und oft in der Gemeinschaft ja einen echten Mehrwert haben. Und genau da würde ich mir wünschen, dass diese Begabung noch viel, viel mehr Beachtung und Unterstützung finden, um damit der Stigmatisierung von Betroffenen einfach gut entgegenzuwirken. Was hast du für Kompetenzen, die besonders ausgeprägt sind?
Das war lange für mich schwer zu greifen, aber durch dieses assoziierte Denken, durch diese weite, breite Wahrnehmung, habe ich da im Alltag erstmal Defizite. Ne? Ich brauche immer länger, bis ich den Überblick habe. Bis dahin fühlt man sich unsicher. Das sieht man immer sehr gut in dem Modell von Heiner Lachenmeier, das Filtermodell. Aus meiner Sicht die beste Psychoedukation, die es gibt. Und die Vorteile sind dann aber wieder kreatives Denken. Viele Erfinder, sagt man heute, viele Menschen, die in kreativen Bereichen arbeiten, aber auch in sozialen Bereichen, haben ADHS, weil das eben genau auch diese Vorteile mit sich bringt. Ne? Man ist sehr empathieoffen, großer Gerechtigkeitssinn, dieses vernetzte Denken, neue Ideen und in vertrauten Gebieten kommt man besonders gut zu komplexen Entscheidungen. Ja? Und das geht dann manchmal ganz schnell. Scheint so ein bisschen eine Diskrepanz. Wenn man sich aber die Art und Weise anschaut, dann macht das Sinn. Ne? Und auch die Begeisterungsfähigkeit, das hat ja immer alles Vor- und Nachteile, auch die Impulsivität. Ja?
All das, was du eben gerade so aufgezählt hast, ne? Sofort habe ich wieder vor Augen, dass ihr in einem Jahr, ihr seid ja alles Betroffene in diesem Team, ne? Und wenn wir von Kompetenzen reden und vernetztem Denken, ihr habt all das umgesetzt in so einer Größenordnung mit dem Wohnzimmer Neurodivers, da habt ihr all eure Kompetenzen mit reingelegt und ihr habt was ganz Großartiges auf die Beine gestellt.
Ja, auch das Spektakel ist ja ein Impuls und oh ja, das machen wir ganz groß, Riesenfestival, im Nachhinein auch oft mit vielen Ängsten. Oh Gott, was haben wir denn da angestoßen? Aber das ist ja immer auch eine Chance, dieses Impulsive und diese Begeisterungsfähigkeit und dass man eben einfach mal losrennt. Genau, und das ist aber auch das Typische für ADHS. Ne? Entweder man kann gar nicht entscheiden oder man entscheidet impulsiv. Ne? Und das hat natürlich auch Vor- und Nachteile. Tatsächlich ist es, glaube ich, so entstanden durch diesen Hyperfokus. Das hat mich nicht losgelassen. Ja, also das hat dann sehr, sehr viel Raum auch eingenommen.
Ihr seid doch sicherlich auch berufstätig.
Ja, und mache gerade noch eine berufliche Weiterbildung und bin aber auch gerade ein bisschen überlastet.
Und bist noch bei uns im Podcast zu Gast.
Genau. Vielen, vielen Dank auch für deine Unterstützung und dass wir hier zu Gast sein könnten. Also ich stellvertretend für unser Wohnzimmer Neurodivers und wir freuen uns total über diese Unterstützung und auch wieder das Sichtbarwerden. Auch wieder eine tolle Vernetzung.
Sehr, sehr gerne. Also ich werde euch weiter empfehlen und auch unterstützen und ja, fühle mich euch sehr verbunden. Herzlichen Dank für euer Engagement und ganz liebe Grüße an das Team, ja? Alles Gute für euch.
Wir gehen ja immer verloren und verzetteln und...
Aber mit eurem Festival habt ihr euch nicht verzettelt. Das war großartig.
Ja, unglaublich eigentlich. Okay.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Und nun möchte ich noch die bundesweite Woche der seelischen Gesundheit vom 10. bis zum 20. Oktober ankündigen. Unter dem Motto, lasst Zuversicht wachsen, psychisch stark in die Zukunft, hat bei uns der Kreis Stormann die Trägerschaft übernommen. Mit einer bunten Auftaktveranstaltung am 10. Oktober in Bad Oldesloe wird die darauffolgende Woche mit dem vielfältigen psychosozialen Hilfsangebot im Kreis Stormann vorgestellt. Und die Selbsthilfe Kiebe Stormann ist natürlich auch dabei. Bis bald! Alle Selbsthilfeangebote findet ihr mit direkten Kontakt- und Treffpunktdaten unter www.kiebes-stormann.de und in unserer Selbsthilfe-App. Einfach in den Stores laden, Selbsthilfe suchen und bei uns auch interaktiv finden. Wir freuen uns drauf, euch kennenzulernen. Für heute sagen wir erstmal Tschüss und freuen uns auf ein nächstes Mal mit euch in unserer Gesundbar.